Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Rückzug auf Raten. Nach dem überraschenden Rücktritt des kasachischen Präsidenten schildern wir die Machtstrukturen in dem ölreichen Steppenstaat. Außerdem beschäftigen wir uns heute in eine Welt ausführlich mit der Arbeit der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM. Es geht um gebrochene Versprechen in Gambia und Retter im Wüstensand, die Arbeit des IOM an der algerisch-nigrischen Grenze. Das war ein unerwarteter Schachzug, ja eine Überraschung, als Nursultan Nazarbayev nach fast 30 Jahren seiner Präsidentschaft am Dienstagabend zurücktrat. Er hat das ölreiche Land in Zentralasien seit Sowjetzeiten beherrscht und mit diesem Rücktritt die Macht in Kasachstan noch lange nicht abgegeben. Nur Sultan Nazarbayev bleibt Chef des Sicherheitsrates bis an sein Lebensende und auch das Amt des Vorsitzenden der Regierungspartei ist ihm sicher. Wie er das höchste Amt im Land in seinem Sinne besetzen und so die familiäre Erbfolge sichern will, das schildert Edda Schlager.
Historische Momente gehen nicht immer mit lautem Knall oder Blutvergießen einher. Auch nicht in Zentralasien, das chronisch unter dem Verdacht chaotischer Verhältnisse steht. Kasachstan hat einen solchen stillen Umbruch gerade erlebt. Nursultan Nazarbayev, seit 30 Jahren Alleinherrscher des Landes, ist freiwillig abgetreten, ohne öffentlichen Druck. In einer Botschaft ans Volk hat er am 19. März um kurz nach 19 Uhr Ortszeit live im Fernsehen und völlig überraschend seine Rücktrittserklärung unterzeichnet. Das ist mein letzter Erlass als Präsident. Eine Schlussbemerkung noch, liebe Landsleute. Ich wünsche allen Kasachstanern aus tiefstem Herzen Wohlergehen und Glück. Mögen Sie und Ihre Kinder in Frieden leben und immer an unsere großartige Zukunft glauben. Vielen Dank. Der Rücktritt des 78-Jährigen war für viele ein Schock. Eine ganze Generation kennt nur ihn im Amt. Er hat Kasachstan in die Unabhängigkeit geführt, sich als Stabilitätsgarant inszeniert, ist per Verfassung Führer der Nation. Tage danach sind die Leute auf dem Prachtboulevard von Almaty etwas gefasster.
Oh, to be honest, it's sad, because it's the end, but at the same time he'll still be in power.
Eine wohlüberlegte Entscheidung. Das Volk war bereit dafür, denke ich. Offiziell war das ein Rücktritt, ja, aber uns ist klar, Nazarbayev bleibt an der Macht. Das Volk kann man so leicht nicht belügen. Nazarbayev hat Kasym Jomart Tokayev zum Interimspräsidenten gemacht, Ex-Premier und Ex-Außenminister, bisheriger Sprecher des Parlaments. Doch im kommenden Jahr stehen in Kasachstan Präsidentschaftswahlen an und erst dann, sagen informierte Beobachter, werden die Karten neu gemischt. Alles sieht nach einer dynastischen Thronfolge aus. Nur damit die Machtübergabe innerhalb der Familie gelingt, hatte Nazarbayev den Rückzug überhaupt freiwillig angetreten, sind sich Analysten einig. Die möglichen Kandidaten für das dauerhafte Präsidentenamt nach Interim Tokayev? Dariga Nazarbayeva, älteste Tochter des Ex-Präsidenten? Einen Tag nach dem Rücktritt hat das kasachische Parlament sie zur Senatssprecherin gemacht, bisheriges Amt des neuen Präsidenten Tokayev. Und auch Nazarbayevs 40-jähriger Neffe Samat Abish, Vizechef des Geheimdienstes, hat Chancen. Dem Politologen und Menschenrechtler Jewgeni Joftis zufolge spiele die Frage der Nachfolge jedoch eine untergeordnete Rolle. Denn das Präsidentenamt werde grundsätzlich an Bedeutung verlieren. Wichtig ist, welche Machtkonfiguration entstehen wird, innerhalb derer jeder Figur eine bestimmte Funktion zugewiesen wird, und zwar unter der Kontrolle des alten Präsidenten und Führers der Nation. Weil Nazarbayev niemanden mehr dieselbe Führungsrolle mit einer derartigen Machtfülle und Superpräsidentenpower überlassen wird. Nazarbayev hatte sich schon im vergangenen Jahr zum Chef des Sicherheitsrates auf Lebenszeit machen lassen, ist weiterhin Vorsitzender der Regierungspartei Nur Otan und Mitglied im Verfassungsrat. So behält er die wichtigsten Befugnisse in der Hand. Und so, sagt Jewgeni Jowtis, sei sogar der Umbau zu einer parlamentarischen Demokratie denkbar oder zumindest die perfekte Illusion einer solchen. Denn im Kern bleibe Kasachstan ein totalitäres Regime, in dessen Mittelpunkt die Präsidentenfamilie steht und weiterhin stehen soll. Nur einen Tag nach Nazarbayevs Rücktritt wurde die kasachische Hauptstadt Astana umbenannt. Nursultan soll sie jetzt heißen. Das ist Nazarbayevs Vorname.
Die Machtstrukturen in Kasachstan schilderte uns Edda Schlager. Heute demonstrieren die Gegner der geplanten EU-Urheberrechtsreform in vielen deutschen und europäischen Städten. Das Europaparlament stimmt am Dienstag in Straßburg über die umstrittene Reform ab. Diese gibt in Artikel 13 deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz vor. Das betrifft zum Beispiel Plattformen wie YouTube. Befürworter hoffen auf mehr Schutz für geistige Leistungen und Eigentum. Kritiker fürchten die Zensur. Mit einer ganz anderen Form der Zensur, nämlich der Kontrolle der Zivilgesellschaft, der Einschränkung der Meinungsfreiheit, sehen sich Oppositionelle und Journalisten in Ägypten konfrontiert. Sabine Rossi berichtet.
Auf einmal poppt ein Warnhinweis auf. Möglicherweise wurde versucht, ihr Passwort zu stehlen, steht dort mit rotem Ausrufungszeichen neben dem Logo von Google oder Microsoft. Danach werden die Empfänger der Warnmeldung gefragt, ob sie sich einloggen wollen, um ihr Konto besser zu schützen. Wer ja klickt, ist gehackt, sagt Rami Rauf. Für Amnesty International hat er die jüngste Phishing-Attacke in Ägypten dokumentiert.
Sobald die Angreifer den Zugang erhalten, benötigen sie weniger als 4 oder 5 Minuten, um das Postfach komplett zu sehen und eine Kopie zu erstellen. Sie können dann alles machen. Sie haben die volle Kontrolle über den Account.
Rami Rauf ist der wichtigste unabhängige Experte für digitale Freiheit, Online-Überwachung und Internetzensur in Ägypten. Inzwischen lebt er in Berlin. Die Taktik der Angreifer ist perfide, sagt er, denn sie nutzen keine technische Lücke, sondern täuschen den Nutzer. Einige hundert ägyptische Menschenrechtler, Journalisten, Aktivisten haben in den vergangenen Wochen die gefälschten Warnhinweise erhalten und an Amnesty International weitergeleitet. Besonders um den 25. Januar, den Jahrestag der Revolution von 2011, mehrten sich die Hacks, hat Rami Rauf beobachtet. Er ist sich sicher, dass die Angriffe politisch motiviert sind.
Die Vorschriften, die die Regierung in den vergangenen 5 Jahren angeordnet hat, zielen alle darauf ab, mehr Kontrolle über öffentliche und private Lebensbereiche zu erhalten, damit sich die Menschen selbst und untereinander kontrollieren.
Mit mehreren Gesetzen hat Ägypten seit vergangenem Sommer die Kontrolle über das Internet ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen verschärfte die Medienaufsicht noch einmal die Regeln für soziale Netzwerke. Wer mehr als 5000 Follower auf Facebook, Twitter oder Instagram hat, gilt in Ägypten schon länger als Medienbetrieb und fällt damit unter die Kontrolle der Behörden. Sie können Inhalte blockieren oder verbieten und Geldstrafen verhängen. Nun auch ohne Gerichtsbeschluss. Wer es wagt, die Sperre mit Hilfe von technischen Programmen wie VPN-Tunneln zu umgehen, dem drohen mindestens 2 Jahre Gefängnis und eine Strafe von umgerechnet gut 15.000 Euro. Präsident Abdel Fattah al-Sisi und seine Regierung begründen die Gesetze mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit. Besonders Gerüchte und Falschnachrichten würden sich im Internet und in sozialen Netzwerken schnell verbreiten, sagte Sisi im Juli vor Absolventen der Militärakademie.
Die echte Gefahr, mit der wir in unserem Land und in der Region konfrontiert sind, ist die Destabilisierung von innen. Durch den Druck, die Gerüchte, die terroristischen Handlungen, die Hoffnungslosigkeit und die zunehmende Depression. Das einzige Ziel all dessen ist, die Menschen zu mobilisieren, ihr eigenes Land zu zerstören. Wir haben 21.000 Gerüchte in 3 Monaten gezählt. Damit soll Zwietracht gesät und die Sicherheit bedroht werden.
Abgeordnete des ägyptischen Parlaments arbeiten derzeit an einem Gesetz, das Falschnachrichten eindämmen soll. Als Urheber machen sie die verbotene Muslimbruderschaft ausfindig. Schon jetzt erlaubt das Gesetz, Inhalte zu sperren, die als verdächtig eingestuft werden. Dabei bleibt die Definition von Falschnachrichten, Fake News und Gerüchten so vage, dass sie das Regime nach Gutdünken auslegen kann, gegen wen es ihm beliebt. Rund 500 Webseiten sind von Ägypten aus nicht zugänglich. Betroffen sind zum Beispiel Reporter ohne Grenzen oder das junge kritische Online-Magazin Marda Massa. Digitalexperte Rami Rauf sieht Ägyptens Internetzensur in einer Reihe mit Ländern wie Syrien oder der Türkei. Der Druck auf die Zivilgesellschaft sei enorm. Vollständig mundtot zu machen, sei sie jedoch nicht.
Je mehr sie das Internet einschränken, desto mehr werden die Leute versuchen, diese Sperren zu umgehen. Gleichzeitig wirkt es abschreckend und manch einer überlegt zweimal, bevor er handelt. Ich denke aber nicht, dass er am Ende aufgibt und gar nicht mehr handelt.
Wir dürfen das Internet nicht als einen abgeschlossenen Raum sehen, fügt Rami Rauf hinzu. Es ist Teil der Gesellschaft. Nur wo es freie Presse, freie Schulen, freies Radio gäbe, könne auch das Internet frei sein.
Über die Meinungsfreiheit in Ägypten berichtete Sabine Rossi. Damit weniger Flüchtlinge nach Europa kommen, damit sie erst gar nicht in die Boote steigen, haben die EU-Staaten Abkommen mit Libyen, Marokko und anderen Transit- als auch Herkunftsländern geschlossen. Diese Länder halten die Flüchtlinge zurück und erhalten im Gegenzug Geld und Ausrüstung. Diese Verträge sind äußerst umstritten, da sie mit Regierungen geschlossen wurden, die die Menschenrechte nicht achten. Die skandalösen Zustände, zum Beispiel in libyschen Gefängnissen, sorgen regelmäßig für Empörung. Dennoch unterstützen Deutschland und die EU die libysche Regierung und ihre Spezialeinheiten, die Migranten foltern und schikanieren. Zugleich unterstützt die EU aber auch die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM. Sie soll Migranten aus den Gefängnissen in ihre Heimatländer zurückbringen und ihnen dort mit einem Budget von insgesamt 140 Millionen Euro beim Neuanfang in der alten Heimat helfen. Zum Beispiel in Gambia, einem sehr armen Land in Westafrika. Julia Amberger war dort unterwegs für uns.
Assalamu alaikum Gambia, assalamu alaikum, Neko-Neko-Settler Accent Center.
Ein kleines Radiostudio mitten in Gambias Hauptstadt Banjul. Mustafa Salah, 27 Jahre, ein konzentrierter Mann mit ironischem Lächeln, grüßt die Zuhörer der Sendung. 2016 versuchte er, mit Hilfe von Schleppern nach Europa zu gelangen und wurde stattdessen in Libyen inhaftiert, gedemütigt und geschlagen. Deshalb gründete Salah die Organisation Youth Against Illegal Migration, YAIM, und warnt die jungen Leute in seiner wöchentlichen Radioshow vor der Flucht.
In Libyen gibt es so viele Milizen, die gegeneinander kämpfen. Je mehr Migranten eine hat, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt sie vom Rest der Welt, weil die EU mit ihnen arbeiten will. Die EU will, dass die Migranten in Sicherheit sind, Essen und Kleidung bekommen. So machen die Milizen mit Geflüchteten Geld, durch all die Gelder von der EU. Davon kommt aber nichts bei den Migranten an.
Deutschland und die EU haben die Internationale Organisation für Migration IOM engagiert, um Migranten in Not die Möglichkeit zu geben, in ihre Heimat zurückzukehren und sich dort zu reintegrieren. Vor 2 Jahren brachte die IOM auch Mustafa per Charterflug zurück nach Gambia.
Als wir am Flughafen ankamen, waren wir enttäuscht. Kein einziger Beamter war da, um uns zu empfangen. Es gab kein Essen, obwohl wir mehr als 4 Stunden dort verbrachten. Keinen Transport in die Stadt und der Flughafen liegt weit außerhalb. Es gab auch keine medizinische Hilfe, obwohl wir 4 Monate lang im Gefängnis allen möglichen Krankheiten und Misshandlungen ausgesetzt waren. Und wir wurden nicht einmal durchgecheckt.
Aus Wut bewarfen die Rückkehrer das IOM-Büro in Banjul mit Steinen. Durch den Aufruhr fürchteten viele Menschen in der Stadt plötzlich um ihre Sicherheit und die Hotelbetreiber um ihre Gäste. Wie Badara Jobe, die mit ihrem Mann das Sand Beach Hotel leitet, eine Ansammlung von Bungalows an einem weitläufigen Strand.
Als wir hörten, dass unsere Leute zurückkommen, haben unsere Hotelköche für sie gekocht. Wir haben Willkommenspakete geschnürt mit Essen, einer SIM-Karte und Wasser. Wir haben sie am Flughafen empfangen, um sie zu beruhigen und ihnen zu zeigen, wir sind hier, um euch zu unterstützen. Dabei traf Max, mein Mann, Leute von einer Organisation, die sich IOM nennt. Die haben uns gefragt, was wollt ihr denn hier?
Die IOM schickte ihren Mann einfach weg, erzählt Joe. Daraufhin registrierten die beiden Unternehmer den Verein Hope. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Leute in ihrem Hotel- und Cashiness-Geschäft auszubilden und organisierten eine Konferenz für 500 Rückkehrer, gemeinsam mit der IOM. Die zahlte am Ende aber nur für Polizeischutz.
Wir haben der IOM die Rechnung gegeben, aber die war ihnen zu hoch. Wir haben das Budget reduziert, 3-mal, aber es war immer noch zu hoch. Die IOM bekommt Geld von der EU. Da werden wohl 5.000 Euro kein Problem sein, wenn man mal bedenkt, wie viel allein die Flüge für ihre Mitarbeiter kosten.
3,9 Millionen Euro stehen der IOM für das Reintegrationsprojekt in Gambia zur Verfügung. Wie viel davon sie für ihre 55 Mitarbeiter ausgibt und wie viel tatsächlich die Rückkehrer bekommen, bleibt laut dem Vertrag mit der EU geheim. Stacheldraht windet sich über die Mauern um das IOM-Büro in Banjul. Das Gebäude ist umstellt von Wachleuten. Der Sprecher ist ganz neu im Amt. Nervös liest er von Blättern ab, was die IOM in Gambia macht.
The thing is, our office was very small.
Unser Büro ist sehr klein. Wir wollten 1.500 Menschen aus Libyen zurückbringen, aber am Ende waren es viel mehr. Das sprengte die Kapazitäten unseres Büros. Viele Mitarbeiter wurden erst kürzlich angestellt, um all die aufgelaufenen Anträge und Aufgaben abzuarbeiten.
Immerhin steuert die IOM endlich Rückkehrern die bereits im Gefängnis in Libyen versprochenen 1.000 Euro für Nähmaschinen oder ein Taxi bei. So können sie sich selbstständig machen. In einem Klassenzimmer am Stadtrand von Banjul bespricht deshalb Mustafa Salah mit 15 Rückkehrern ihre Geschäftsideen und erklärt ihnen, wie sie an die Gelder kommen. Er begrüßt die Staatshilfe, aber
die meisten bekommen ihre Pakete jetzt erst, über ein Jahr nach ihrer Rückkehr, und müssen noch Schulden abbezahlen, ihre Familie unterstützen, ihre Frau und ihre Kinder. Deshalb verkaufen viele die Geräte, die ihnen die IOM finanziert, einfach weiter. Nur wenige eröffnen tatsächlich ein eigenes Geschäft.
Mustafa und die Leute vom Verein Jaim hingegen haben sich hohe Ziele gesteckt. Sie vermitteln sich gegenseitig Ausbildungsplätze und motivieren auch ihre Geschwister, ihre Freunde und die Zuhörer ihrer Radioshow. Die, die einst alles aufgaben, sind heute die, die am meisten für ihr Land kämpfen, sagt Mustafa.
Als wir zurückgebracht wurden, wurden wir als Verlierer stigmatisiert. Aber jetzt ziehen wir mit einem Soundsystem durch ganz Gambia und warnen die Menschen, sich auf den Weg nach Libyen zu machen, legen Musik auf und zeigen Filme. Wir haben uns selbst reintegriert, mental, physisch, in jederlei Hinsicht. Und es hat geklappt. Und bald werden wir Vorbilder sein in diesem Land und in ganz Afrika.
Wir bleiben beim Thema und blicken in eine andere Region. In dem Binnenstaat Niger stranden immer mehr Menschen, die eigentlich weiter nach Norden wollten. Das Ziel der meisten Flüchtlinge war gar nicht Europa, sondern einer der beiden erdölreichen Maghreb-Staaten, Libyen oder Algerien, in der Hoffnung auf Arbeit. Inzwischen sind die Bedingungen für Schwarzafrikaner dort aber lebensgefährlich. Ihnen drohen Folter und Entführungen. Aus Algerien werden sie brutal abgeschoben. Aus Libyen werden viele von der Internationalen Organisation für Migration mit Flugzeugen evakuiert. Bis es soweit ist und unter anderem die entsprechenden Dokumente vorliegen, können die Migranten in einem der insgesamt 6 Transitzentren der IOM im Niger bleiben. Gut 16.000 Menschen hat die UN-Organisation im vergangenen Jahr in ihren Zentren aufgenommen. Bettina Rühl hat im Zentrum von Agadez mit Menschen gesprochen, die aus Algerien abgeschoben wurden.
Said Sangare sitzt auf einer Matratze, die auf dem nackten Betonboden liegt. Der 32-jährige Mann aus Guinea-Conakry ist muskulös und kräftig, wirkt aber müde und abgekämpft. Für das Treiben um sich herum hat er kaum einen Blick übrig. Junge Männer hören Musik oder vertreiben sich die Zeit mit Gesprächen. Sangare kam vor einer Woche hierher, in das Transitzentrum der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, in Agadez, einer Stadt im Norden der Republik Niger.
Ich bin aus Algerien abgeschoben worden. Sie haben auch meine Frau mit meinem Sohn geschnappt. Er ist erst 7 Monate alt. Die beiden waren zu Hause. Die Polizisten haben die Tür eingeschlagen und sie mitgenommen, während ich bei der Arbeit war.
Ich hatte große Angst. Sie haben gesagt, dass wir abhauen sollen. Warten Sie, ich packe noch unsere Sachen zusammen, habe ich gesagt. Aber das durfte ich nicht. Uns blieb nur, was wir am Körper hatten. Ich hatte ein Tuch umgebunden und ein T-Shirt an. Mein Sohn trug außer einem T-Shirt nur seine Windeln.
Fatoumata Sangare ist froh, dass sie wenigstens ihren Mann 4 Tage nach ihrer Verhaftung wiedergefunden hat. Die beiden sitzen jetzt im Lager der IOM in Agadez nebeneinander. Kurz nachdem die algerische Gendarmerie die 26-jährige Mutter und ihren Sohn Mohammed zu Hause abgeholt hatte, machte sie eine Razzia auf der Baustelle in der Hauptstadt Algier, auf der Said Sangare gearbeitet hatte.
Alles, was ich während meiner 3 Jahre Algerien sparen konnte, haben uns die algerischen Polizisten gestohlen. Ich wollte mir mit dem Geld in meiner Heimat eine Existenz aufbauen. Als ich in Agadez ankam, hatte ich noch nicht einmal 15 Cent in der Tasche. Dabei hatte ich 3.500 Euro gespart und außerdem noch 200.000 algerische Dinar, etwa 1.400 Euro.
Die algerische Polizei pferchte die Familie Sangare und andere schwarzafrikanische Migranten in Viehtransporter und fuhr sie nach Tamanrasset, eine Oase im Süden des Landes. Dort wurden die Menschen ausgeladen und, laut Sangare, von der Gendarmerie nochmals ausgeraubt. Danach seien sie in einen Hof gesperrt und etliche von ihnen brutal geschlagen worden.
Einem meiner Landsleute haben sie sogar die Rippe gebrochen. Sie haben mit einem Knüppel auf ihn eingeschlagen. Andere haben gebrochene Gelenke. Als ich versucht habe, meine Frau und mein Kind zu schützen, haben sie auf meinen Rücken eingeprügelt, dann aber von mir abgelassen.
Anschließend wurden die Sangares und ihre Leidensgenossen an die algerisch-nigrische Grenze gebracht, an den sogenannten Point Zero, einen Pfosten in der Weite der Sahara. Die algerische Gendarmerie setzte sie ohne Wasser und Lebensmittel aus, überließ die Menschen ihrem Schicksal. Aber sie hatten Glück.
Wir haben Leute von der IOM gesehen, die haben uns mit offenen Armen empfangen und nach Niger gebracht. Jetzt will ich nur noch nach Hause. Ich danke der IOM, dass sie mir und meiner Frau dabei hilft, dass wir zu unseren Familien zurückkehren können.
Freiwillige Rückkehr heißt das im Jargon der IOM. eine Rückkehr nach dem Scheitern. Weil der Weg nach Europa versperrt ist, die Verhältnisse in Libyen unmenschlich sind und Algerien gnadenlos abschiebt. Die Zahl derjenigen, die im Niger gestrandet sind und bei der Rückkehr Hilfe brauchen, hat sich laut IOM seit 2015 fast verzehnfacht, auf annähernd 15.000 Menschen im vergangenen Jahr. Martin Wies leitet die IOM-Mission im Niger.
Die EU hat in Anführungszeichen ihr Ziel erreicht, den großen Fluss Richtung Norden zu unterbinden. Aber unsere Arbeit hat massiv zugenommen, eben weil es sehr viele Menschen gibt, die sozusagen vom Norden zurück wollen und die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen auf ihrem Weg in ihre Heimatländer.
Dass Algerien Schwarzafrikaner rigoros abschiebt, beobachtet die IOM seit September 2017. Einige Wochen zuvor hatte die algerische Regierung ein entsprechendes Programm offen angekündigt, mit einem unverhohlen rassistischen Unterton. Der algerische Außenminister Abdelkader Messael erklärte im Juli 2017, schwarzafrikanische Migranten seien eine Bedrohung für die Sicherheit seines Landes.
Es ist offensichtlich, dass Algerien dabei ist, entsprechende Maßnahmen dagegen zu ergreifen und dabei dem Beispiel vieler anderer Staaten folgt, einschließlich der europäischen Staaten. Diese Maßnahmen sind unaufschiebbar geworden, denn gut organisierte Netzwerke stecken hinter dieser Plage, der massiven Einwanderung schwarzafrikanischer Migranten.
Seitdem sind die Methoden der Abschiebung immer brutaler geworden. Die Zahl der Abgeschobenen nach Niger ist gestiegen. 25.000 waren es im vergangenen Jahr. Darunter auch afrikanische Arbeitskräfte mit korrekten Papieren und anerkannte Flüchtlinge, die als schutzbedürftig gelten. Der UN-Sondergesandte für die Menschenrechte von Migranten, Felipe González Morales, hat die Massenabschiebungen aus Algerien nach Niger scharf kritisiert. Sie verletzten internationales Recht auf drastische Weise. Seine Kritik blieb ohne Folgen. Vermutlich sterben etliche von denen, die von algerischen Sicherheitskräften in der Wüste ausgesetzt werden. Ihre Zahl ist jedoch unbekannt. Niemand führt eine Statistik über die Toten.
Bettina Röhl schilderte die Arbeit der IOM an der Grenze zwischen Algerien und Niger. Gleich nach den Nachrichten erwartet Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Petra Enzminger mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um die Debatte um gute Abiturnoten und die Frage, ob die Prüfungen eventuell zu lax sind. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.